Life Channel Portrait.
Menschen, die wenig oder gar nichts sehen, brauchen gute Hilfsmittel. Dank der modernen Elektronik gibt es unterdessen einen Haufen Tools, die ihnen den Alltag geringer machen können. Der Stefan Hoffmann hat vor 10 Jahren die Firma Tools for the Blind gegründet. Er hat sich spezialisiert auf sättige elektronische Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte. In seinem Laden findet man unter anderem sprechende Wagen oder sprechende Hörbuch, Abspielgeräte oder elektronische Lupen. Ob die Geräte alltagstauglich sind, das weiss der Stefan Hoffmann aus eigener Erfahrung. Er ist seit Geburt stark sehbehindert und seit etwa 8 Jahren vollblind. In dem Portrait berichtet der Stefan Hoffmann über sein Leben und seine Firma. Herzlich willkommen, Stefan Hoffmann.
Hallo.
Mein Name ist Michel Boss. Stefan Hoffmann, wenn Sie in einen neuen Raum kommen, also jetzt in das Studio rein zum Beispiel, wo Sie noch nie gesehen haben voran, wie orientieren Sie sich da?
Ja, das hat sehr viel mit Klang zu tun. Also ich höre, wie tönt das? Also da innen haben wir jetzt einen leichten, leichten Hall, aber nur ganz, ganz, ganz minim. Und dann zum Beispiel würde es auch mit so Fingerschnippen oder so. Oder es gibt Leute, die tönt schnalzen, um einfach zu hören. Also ich gehe jetzt immer von Leuten aus, die wirklich vollblind sind. Mhm. Also nicht jetzt irgendwie ein kleiner Serest, da kommt niemand, der schnalzen oder schnippen. Aber auch bei mir jetzt zum Beispiel, wenn ich mich in einem Raum bin, wo alltäglich ist, dann tue ich mit den Fingern schnippen. Wenn ich umeinander laufe und nicht gerade den Stock dabei habe, um zu hören, wo ist jetzt da die Wand, wo kommt jetzt da der Durchgang. Ja, einfach, dass ich nicht unbedingt muss mit ausgestreckten Händen rumlaufen muss, weil wenn ich mit einer Hand ein bisschen schnippe, kann ich mit der anderen Hand noch etwas tragen. Und das geht so eigentlich ganz gut.
Man hört so, es ist auch logisch, sie arbeiten sehr, sehr fest über das Gehör. Dann müsste das Medium Radio wahrscheinlich für Sie ein Medium sein, das Sie gerne haben.
Ja, das ist ein gewaltiges Medium. Also das Radio hat mich schon interessiert, als ich ganz ein kleiner Bub war. Ich weiss noch, als ich 5 war, bin ich ganz erstaunt vor unserem Radio gesessen und habe immer wieder gesagt, nein, das geht doch nicht, nein, das geht doch nicht. Und dann hat irgendwann mal meine Mutter mich gefragt, was geht nicht? Und ich sage, wie haben so viele Menschen in so einem kleinen Kasten Platz? Und das ist so mein erstes Radioerlebnis gewesen, wo ich mir wirklich einfach überlegt habe, wie haben so viele Menschen in so einem Kästchen Platz? Und nachher ist es natürlich weitergegangen. Dann ist dann irgendwann so Ende 70er, Anfang 80er Jahre, ist Radio 24 gewesen, von GOMO aus gesendet, gefährlich, verboten. Das hat man nicht in der Schweiz hören. Wir haben es natürlich alle zusammen wollen hören. Und dann nachher habe ich dann da mit so 10, 11 das aneifern und so ähnliche Sendungen auf Kassetten produzieren. Mein Grossvater hat mir so eine Ausschaltung mithelfen mit Bohrmaschinen und Sagi und weiss nicht was. Also, es ist dann irgendwann zu einem Radio-Hörspiel ausgeartet. Aber das Medium Radio, auch Hörspiel, wo der DRS damals am X gesendet hat, jetzt auch noch tut, das war für mich riesig gewesen. Also mal ein Radioverbot, das wäre für mich gewesen, wie wenn man jemandem gesagt hätte, du hast eine Woche kein Fernsehen.
Es ist ja umso schöner, dass Sie heute jetzt auch hier im Radio mal von sich erzählen, weil auf der anderen Seite sind, in dem Kästchen rein sozusagen. Ich bin gespannt darauf, was Sie uns erzählen über Ihr Leben und wie dass Sie sich auch im Alltag zurechtfinden, ohne etwas zu sehen. Wir reden darüber gerade im nächsten Teil von unserer Sendung. Live-Channel mit dem Porträt. Zu Gast ist heute der Stefan Hofmann. Stefan Hofmann, einer von Ihren Leitsätzen lautet: Ich bin nicht der blinde Stefan, ich bin der Stefan, der blind ist. Können Sie schnell erläutern, wo liegt da der Unterschied für Sie?
Der Unterschied ist ganz klar, man sieht mich zuerst als der Stefan und eben nicht der Stefan, der blind ist. Und ich glaube, ich muss es so sagen, das ist ein Leitmotiv, das meine Eltern mir mitgegeben haben. Und meine Eltern, meine Familie, wo ich viel zu verdanken habe, wo ich denke, die haben das eben genau richtig gemacht. Die haben nicht Blindheit oder die Beeinträchtigung, oder wie man dem sagen will, ob jetzt das blind ist oder jemand, der im Rollstuhl ist, gut, darüber kann ich nicht reden, aber ich meine jetzt grundsätzlich allgemein irgendeine Beeinträchtigung, die sichtbar ist, die ist nicht im Vordergrund gestanden, sondern im Vordergrund ist einfach der Stefan gestanden, mit seinen Interessen, mit seinen Hobbys, mit seinen Macken, und selbstverständlich ist noch ein Splinzi dazugekommen, weil das hat zu mir irgendwann einfach gehört, wie das Hemd und Hosen oder meinetwegen jemand, der eine Brille hat oder einen Schnauz oder einen Bart. Dann sagt man ja auch nicht, das ist der Brüllenträger Hans, sondern man sagt, das ist der Hans, der eine Brille hat. Also, und nicht, irgendwann mal wird die Brille gar nicht mehr erwähnt, weil das ist einfach normal. Und ich denke, da wären wir gerade mit drin. Also ich denke, das absolute wäre, wenn das Blindsein gar kein Thema mehr wäre, sondern es wäre einfach normal. Es gehört dazu, wie der Hans, der eine Brille hat.
Also das Schlimmste, was man machen kann, ist, sie auf ihr Blindsein reduzieren in dem Sinn.
Richtig. Also ich lasse mich aber auch nicht auf das reduzieren, weil ich denke, das werden falsche Kollegen, falsche Freunde, die einem nur auf etwas reduzieren. Ich weiss jetzt nicht, ob sie Brüllenträgerin wären, aber ich würde sie ja dann auch nicht nur auf Brüllen reduzieren.
Ja, genau, das ist natürlich so.
Oder auf der Schnauze oder auf den Bart oder bei einem Mann oder ich weiss nicht was, auf lange oder kurze Haare. Das ist ja dann rein etwas Äußerliches. Das hat ja dann nichts mehr mit der Person als solches zu tun. Und auf derige Leute, wo nur die Blindheit, jetzt in meinem Fall, ich probiere für alle zu reden, sehen, dann muss ich sagen, nein, danke.
Was natürlich noch schwierig ist, Sie haben vorhin gesagt, der Idealfall wäre, wenn das Blindsein überhaupt kein Thema mehr wäre. Und trotzdem überlegt man sich ja dann, oder soll ich Hilfe anbieten? Ist es nicht unhöflich, wenn ich jetzt gar keine Hilfe anbiete? Mhm. Oder so ein bisschen die Frage, wie gehe ich am besten um mit jemandem, der nichts sieht, ohne dass ich eben ihn dann auf die Blindheit reduziere oder andererseits eben unfreundlich bin?
Ja, ich meine, Hilfe anbieten, bestens,
das
super,
schon.
Ja, sehr gern. Einfach dann nicht beleidigend sein, wenn ich sage, nein, danke, ich warte auf jemanden. Mhm. Es kann natürlich auch passieren, ich warte jetzt wirklich 10 Minuten, die Person kommt nicht und ich bin schon 8 oder 9 Mal gefragt worden, entschuldigen Sie, darf ich Ihnen helfen? Und das erste Mal sagt man ganz viel, nein, danke, ich warte auf jemanden. Und nach dem 9. Mal ist man vielleicht, Entschuldigung, aber ich warte auf jemanden. Kommt es vielleicht ein bisschen anders raus, als gerade als erste Mal, weil man einfach langsam ein bisschen genervt ist, denkt, hey, wie viel Mal noch sehe ich so hilflos aus. Aber grundsätzlich Hilfe anbieten, fragen, ist nie falsch. Das kann nur richtig sein. Einfach bitte auch die Grossherzigkeit haben, wenn ich oder wenn irgendjemand sagt, danke, es geht, dann nicht persönlich betupft sein, sondern sagen, wow, okay.
Also, dass man dann auch jede Antwort eben zulässt, die dann auch kommt.
Genau.
Gibt es Reaktionen oder Haltungen Ihnen gegenüber, wo Sie wirklich allergisch darauf reagieren?
Ja, das gibt verschiedene Sachen. Also es gibt einerseits die Haltung, wenn man mich mit meiner Blindheit bedauern will, wo man das Gefühl hat, das muss ein schweres Schicksal sein und das ist jetzt schon furchtbar. Und mir dann das auch so dementsprechend zu verstehen gibt, da werde ich sehr allergisch drauf, weil ich will nicht sagen, es ist nicht tragisch und ich will nicht sagen, es ist nicht etwas, wo ich mir anders wünschen würde. Es ist manchmal gar kein Problem und manchmal wird es manchmal halt auch ein bisschen schwieriger, aber ich habe gelernt, damit zu leben und ich darf, glaube ich, ehrlich sagen, ich will nicht mehr anders leben. Und wenn es dann Leute gibt, die so darauf beharren, ja, aber kann man dann nicht und man könnte doch operieren und jetzt in christlichen Kreisen halt, wo dann das Gefühl haben, sie müssen mich gesund beten, dann frage ich mich schon, hallo, lasst mein Leben doch so leben, wie ich bin. Ich bin glücklich. Oder habt ihr ein Problem damit, dass ich glücklich bin? Weil ich habe das Gefühl, es ist ein Plan dahinter. Und wenn ich hätte gesunde, gute Augen haben, dann hätte ich die überkommen. Es ist ein anderer Plan dahinter. Und ich habe das gelernt, teilweise akzeptieren. Nicht immer gleich, aber ich glaube, da hat jeder Mensch Sachen, die er an sich immer wieder arbeiten muss und sagen, ja, also ich wäre jetzt lieber anders. Und das gibt es bei mir eigentlich auch. Also, manchmal stehe ich auch an und denke, warum ich? Aber es ist kein Durzustand.
Also Sie geniessen im Normalfall eben trotzdem das Leben und sagen ja nicht, es wäre so viel besser, wenn ich würde sehen.
Nein, manchmal kann blind sein auch eine Gnade sein. Also wirklich, wenn man danach wirklich an Leute ankommt, die sich so unmöglich benehmen, dann muss ich mir sagen, Gott sei Dank muss ich die nicht anschauen. Ja, das ist jetzt ein bisschen provokativ, aber ich habe wirklich manchmal auch, ich mir manchmal sagen, leck, ist das schön, das muss ich nicht sehen. Wo es auch wieder andere Sachen gibt, wo einem Tränen kommen, weil man denkt, das würde ich doch gerne sehen. Mhm. Und wie sieht echt das aus? Und jede Beschreibung spottet, weil man kann es nicht beschreiben. Es ist so umwerfend. Dann noch eine, jetzt zum Beispiel, also jetzt einfach als Beispiel, meine Frau und ich, wir haben mal, das ist schon lang seither, haben mal darüber geredet, auf Amerika zu gehen. Wir machen es jetzt im Moment nicht. Und sie hat dann mal so gesagt, weisst, ich glaube nicht, dass ich das mit dir könnte teilen, wenn wir so am Grand Canyon wären oder irgendwie so. Und das Wahnsinnige, wo einem dann vermutlich wirklich wird erschlagen, das müsste ich wie mit jemand Sehendem können teilen. Wenn sie das im ersten Moment hören, dann denkt sie, was, brutal. Meine Frau? Ja. Das tönt doch mega brutal. Und hankerum muss ich sagen, offenbar muss es Situationen geben, wo ein Sehender muss können mit einem Sehenden austauschen, weil es ihn sonst verjagt, weil er einfach sonst fast nicht weiss, wie er das soll mit sich umtragen. Mhm. Und natürlich, im ersten Moment tönt es brutal und im anderen Moment muss ich sagen, es gibt auch Sachen, die meine Frau nur bedingt mit mir teilen kann, weil sie es nicht sieht.
Weil sie die Sachen einfach ganz anders wahrnehmen, wie ihre Frau.
Ja, eben, es gibt Sachen, also ich meine, es gibt Sachen, die über das Gespüren, über das Fühlen gehen, wo über das Ertasten, wo ich vielleicht manchmal einen Tisch, irgendein Eckli an einem Tisch anschaue und denke, wieso ist jetzt denen anders geschliffen? Oder wir haben einen Teller, wir haben genau gleiche Teller, aber ein Teller ist unten dran ein Minimü anders. Meiner Frau ist das nicht aufgefallen, bis ich es ihr gesagt habe, man sieht es nicht einmal, man spürt es nur. Und seither ist das einfach, wenn wir Besuch haben, mein Teller. Er ist so, er hat einfach etwas Spezielles, er hat unten noch eine rundige zusätzliche, wo man auf den ersten Blick nicht sieht. Man spürt ihn nur.
Ich möchte gerne mit Ihnen darüber reden, wie Sie als Kind damit umgegangen sind, wenn Sie Sachen, dort haben Sie ja wenigstens noch ein bisschen etwas gesehen, aber gleich viel weniger gesehen haben, wäre Ihre Umgebung, wo dass Sie das auch eingeschränkt hat, wie fest Sie das gestört hat als Kind. Wir hören zuerst noch Rent Collective mit You Bled.
And embraced our rejection. leads us out through the open door. How wonderful. You took our sadness, crowned us with joy and real peace. How wonderful. And fought for our redemption. Oh, how marvelous, how boundless is your love, is your love. How wonderful, sacrificial is your love.
Porträt auf Live Channel. Zu Gast ist heute der Stefan Hofmann. Stefan Hofmann, Sie haben als Kind, Sie sind nicht 100% blind gewesen, aber Sie haben schon dort sehr wenig gesehen. Heute sind Sie ganz blind. Was haben Sie denn als Kind noch wahrgenommen? Wie hat Ihre Welt ausgesehen?
Meine Welt hat so ausgesehen, ich habe hell-dunkel, Farben und Umriss gesehen. Das, also messen hat man es dazumal nicht können. Sondern es ist wirklich einfach, wenn ich umeinander gelaufen bin, habe ich mich an der Helligkeit orientiert, wo ist das Fenster. Aha, also ein heller Fleck, da ist das Fenster. Aha, da ist so ein Umriss, da könnten Türen sein. Da ist es auch vielleicht ein bisschen dunkler. Okay, dann ist da der Gang. Ich habe gesehen, wenn ein Licht brennt. Ich habe die Sonne gesehen, scheinen. Wenn ich den Kopf aufgehebt habe, habe ich auch einen blauen, grossen Fleck gesehen. Das muss in dem Fall der Himmel gewesen sein. Einfach muss ich das ein bisschen so vorstellen. Sehr, sehr schemenhaft. Nicht irgendwie, ich könnte jetzt nicht sagen, ist das ein Röhrenblick gewesen. Ich könnte jetzt nicht sagen, ist das, was für ein Blick das war. Es war für mich einfach das gesehen. Und ich konnte so Velo fahren, also im abgesperrten Bereich, also auf Privatstrassen oder so. Ich habe mit Dreirad-Velo angefangen und habe mit einem normalen Velo aufgehört, bin dann auch Töffli gefahren, mehr oder weniger erlaubt. Einfach mit dem Sehrest, den ich hatte. Und ja, das ist so das, was man sich vorstellen musste. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe nie ein Gesamtbild gehabt. Vielleicht, um das so erklären, ich habe natürlich wie an den anderen Buben auch mit Lego gearbeitet, Lego-Häuser gebaut. Und ich habe nicht gesehen, dass ein Haus verschiedene Dächer hat. Für mich hat eine Zeit lang jedes Lego-Haus ein Flachdach gehabt. Weil ich nicht genau, wenn mein Vater mich an die Decke hochgelupft hat, ist sie flach gewesen.
Ja, klar.
Also sind ja die Häuser Dachdecker flach. Sonst, ja. Und ich habe nie einen Dachdecker gesehen auf dem Haus. Und habe mir gesagt, okay, das muss ja flach sein, sonst geht er oben runter. Und erst, als mein Vater gemerkt hat, hey, das hat er ja nicht gesehen, hat er mit mir Häuser gebaut und hat mir gezeigt, via Lego-Häuser, dass es verschiedene Schrägen gibt, dass es wie ein Dachfeister, wie eine Guckgehre und so weiter aussieht. Also man muss sich vielleicht so sagen, ich habe eine gewisse Helligkeit gesehen, Farben, aber ich habe keinen Zusammenhang im Objekt gesehen. Ein Baum habe ich so weit wahrgenommen als braunen Fleck und wie ich ihn anlangen konnte. Aber mir hat dann wie das Gesamtbild gefehlt. Wenn ich dann aufgeklettert bin beim Baum, dann hat wieder von unten dran etwas gefehlt.
Das haben Sie aber gemacht, Sie sind aber unten
aufgeklettert. Ja. Aufgeklettert, nicht mehr runtergekommen und so weiter. Also alles, nein.
Sie haben sich nicht zu fest begrenzen lassen?
Nein, ich habe einen Bruder, der ist 2 Jahre älter, der sieht gut und der hat mich natürlich sehr stark herausgefordert.
Ja. Das war gut für Sie, würden Sie sagen?
Es war sehr gut, eben, weil er auch nie das gemacht hat, was die Eltern gesagt haben, sondern er ist seinen Weg gegangen und sein Weg war, ich habe zwar einen blinden Bruder, aber der ist kein Double oder ich weiss nicht was, also den fordern wir raus. Ich glaube eher, dass mein Bruder manchmal sich ein bisschen gewünscht hätte, ich hätte ihn herausgefordert, weil er hat natürlich immer mich herausfordern müssen, weil er ist der Ältere, er ist der gesehen hat, die ersten Zigaretten im Wald zu rauchen, verbotenerweise und so weiter und so fort. Ich glaube, er hätte sich manchmal auch gewünscht, ich hätte eine Idee kreiert, wie ich ihn herausfordern könnte. Und das ist bei mir wie nicht gegangen, weil ich bin ja auf einen Anreiz von ihm angewiesen gewesen.
Sie haben gar nicht auf die Idee kommen von gewissen Sachen.
Genau. Mhm.
Also Sie haben sehr vieles gemacht, wo man jetzt so spontan das Gefühl hat, das geht jetzt nicht wirklich, wenn man fast nichts sieht.
Ja, also ich bin auch Ski gefahren. Also
sogar?
Ja.
Ihre Eltern sind mutig?
Ja, nein, eben. Mutig ja, aber sie haben von allem Anfang an meinen Leitsatz geprägt, du bist der Stefan, der blind ist und nicht der blinde Stefan. Und dann, wenn ich halt das Gefühl hatte, jetzt will ich lernen Skifahren, dann hat mein Vater gesagt, ist der Ordnung. Aber dann schauen wir jetzt im Trockenen das erste Mal anschauen, dass du alleine in die Ski stehen kannst. Mhm. Und das sind frustrierende Momente, wenn sie 20 Minuten, eine halbe Stunde im Trockenen müssen Skischuhe anlegen und Bindungen und so. Mhm. Und mein Vater dann halt einfach gesagt, hast du hast wirklich das Gefühl, wenn du umgehst, lege ich dir die Ski an. Wenn du Ski fahren willst, dann musst du auch in die Ski selber stehen. Aber das war gut gewesen, zum Begreifen, wie funktioniert die Skibindung, wie geht das. Natürlich hat mein Vater dann trotzdem geholfen, aber das müssen durchbeissen, sich die Ski anschauen, mit den Möglichkeiten, die ich habe, wie funktioniert das und das im Trockenen und wenn du dann das mal kannst, im Trockenen richtig anlegen, dann gehen wir auf die Piste miteinander. Das hat er automatisch richtig gemacht.
Dadurch sind Sie wahrscheinlich auch gut selbstständig geworden, oder? Sonst wären Sie vielleicht immer von Hilfe abhängig gewesen, wenn Sie immer die Hilfe bei allem gehabt hätten.
Ganz sicher. Und es war natürlich auch ein bisschen so gewesen, ich bin als Kind und Jugendlicher in die Schule für Sehbehinderte in Zürich. Wir haben auch dann die letzten 10 Jahre, also von 8 bis 18, haben wir dann auch in Zürich gewohnt. Und dort habe ich natürlich Verschiedenes gesehen. Dort habe ich Kinder oder jugendliche Kollegen und Kollegen gehabt, die die Eltern sehr stark gefördert haben. Und ich habe aber das andere gehabt, wo die Eltern wirklich einfach das blinde Kind im Vordergrund gesehen haben. Und ich meine, die haben ihm jetzt das dermassige zuerst Steine aus dem Weg geräumt, aber jetzt haben die Personen zum Teil Felsbrocken, die nicht mehr drüber wegkommen. Ja. Weil man einfach in der Kindheit zu viel Steine aus dem Weg geräumt hat.
Wie fest haben Sie sich als Kind gewünscht, dass Ihre Augen gesund wären? Oder ist das gar nicht so
das
Thema gewesen?
Doch, das ist immer wieder mal, wenn es mir aufgefallen ist, dass ich anders bin. Also, zuerst, ich bin in Winterthur aufgewachsen, die ersten 7 Jahre. Und dort war das irgendwie gar nicht so ein Thema gewesen. Dort waren wir im Quartier integriert gewesen. Die Kinder im Quartier, die haben nichts anderes gekannt. Das ist jetzt halt einfach der Stefan mit ein bisschen komischen Augen. Aber ich hatte meine Kollegen und Freunde gehabt. Und da, wo wir dann auf Zürich gezügelt sind, da ist das wie abgebrochen. Da hat man wieder neue Kontakte knüpfen. Und weil das nicht als ganz klein hat können stattfinden, sondern mit 8 ist man halt eben nicht mehr ganz klein, ist mir etwas Besonderes gewesen. Und dann ist es das erste Mal darum gegangen, herauszufinden, ist er wirklich blind. Und wenn ich ihm jetzt das Velo abschliesse, checkt er es. Mhm. Oder wenn ich ihm Sachen in den Weg stelle, fährt er wirklich drin oder tut er nur so? Und das sind harte Momente und die Kinder sind dort wirklich, die sind brutal, ja. Die sind gnadenlos. Und so wirklich gute Freunde hatte ich dann nur noch in der Schule gehabt, so ab 8. Und dann noch mit 13, 14, 15. Aber dann sind es eher Leute gsi, die älter gsi sind, die 4, 5, 6 Jahre oder noch viel älter gsi sind, die das nicht mehr gebraucht haben, die pubertären Spiele.
Also es hat Sie bis zu einem gewissen Grad einsam gemacht?
Ja, es hat mich bis zu einem gewissen Grad sicher einsam gemacht und bis zu einem gewissen Grad habe ich mich dann halt sehr stark mit, ich sage jetzt dem mal ein bisschen, blinden Spielen auseinandergesetzt. Also ich habe dann halt sehr stark das Kassettengerät, das Offenband, das Revox-Tonbandgerät und so zu meinem Spielzeug erkoren und habe dann eben, wie ich schon gesagt habe, ein Radio gemacht,
Radio, genau.
Hörspiel gemacht, Geräusche gesucht, Geräusche bearbeitet, wie kann man die Geräusche verändern, zum Teil manchmal fast ein bisschen gar extrem. Also meine Eltern haben dann manchmal schon vermutlich ihre Bedenken gehabt, aber es war so ein bisschen eine Kompensation, weil ich hätte mir sicher auch gute Kollegen gewünscht. Es hat die in dem Sinn nur im Sehbehindertenbereich gegeben. Die sind dann zum Teil in der Tagesschule weiter gewesen. Also so im Aargau, dann in Basel oder ich weiss nicht wo. Und da hat man nicht einfach schnell können hin. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man geschadet hat, sondern eben so mit 14, 15, 16 habe ich mich dann auch gar nicht mehr im Quartier um die kümmert, sondern hatte dann meine anderen Kollegen gehabt und es war mir egal gewesen, dass die älter sind, weil ich hatte dann durch das auch einen Vorteil gehabt. Ich konnte Sachen können mit denen unternehmen, spät am Abend heimkommen, weil die Eltern ja gewusst haben, jetzt ist er mit dem Thomas oder jetzt ist er mit dem unterwegs, der ist ja schon ein bisschen älter und vernünftig, oder? Und durch das habe ich natürlich gewisse Narrenfreiheiten können geniessen, wo jemand mit 15 niemals hätte können, weil ja eben ich mit einer vernünftigen älteren Person unterwegs war.
Sie haben dann später auch eine Familie gegründet, Sie haben geheiratet, Sie sind Vater geworden. Und wie das gegangen ist, da reden wir gerade im nächsten Teil von unserer Sendung nochmal drüber.
I have unanswered prayers. I have trouble I wish wasn't there. I've asked a thousand ways that you would take my pain away. You would take my pain away. I am trying to understand how to walk this weary land. Make straight the paths that crooked lie. Oh Lord, before these feet of mine. Oh Lord, before these feet of mine. When my world is shaking, heaven stands. When my heart is breaking, I never leave your hands. When you walked upon the earth, you healed the broken, lost, and hurt. I know you hate to see me cry. One day you will set all things right. Yeah, one day you will set all things right. When my world is shaking, heaven stands. When my heart is breaking, holding me, they hold me.
is shaking, heaven stands. When my heart is breaking, I never leave you. When my world is shaking, heaven stands. When my heart
DJ Helle mit «Your Hands», das ist das Porträt auf Live-Channel. Zu Gast ist der Stefan Hofmann. Stefan Hofmann, Sie haben als Kind sehr, sehr wenig gesehen. Heute sind Sie ganz blind. Sie haben dann geheiratet und haben Sie etwas darüber gewusst, ob Ihre Augen, ob das könnte vererblich sein, ob das ein Kind allenfalls könnte erben von Ihnen, oder ist das überhaupt ein Thema gewesen bei Ihnen dann?
Das war ein Thema gewesen und ich habe eine Zeit lang mir überlegt, gar kein Kind zu haben. Nachdem, wo ich meine Frau kennengelernt habe und wir ein paar Jahre zusammen waren, also verheiratet waren, haben wir uns das ernsthaft überlegt. Dann nachdem haben wir da jenste Kontrollen gemacht. Der eine Arzt hat gesagt, ja, nein, eigentlich nicht. Der andere hat gesagt, ja, es ist nicht ganz sicher. Und der dritte hat dann gefunden, eventuell vielleicht, man wüsste nicht ganz, aber es könnte doch sein. Also es ist eigentlich keine klare Aussage gewesen. Und dann haben wir zuerst ein Kind adoptieren, weil wir gefunden haben, okay, dann probieren wir es auf dem Weg. Es gibt genug Kinder, die einfach so auf der Welt sind und denen wollen wir ein schönes Elternhaus schenken. Mhm. Und wo wir das haben wollen machen, ist dann auch die Frage gekommen, ja, ob ich nicht zeugungsfähig sei. Dann habe ich dann gesagt, nein, es sei so und so, wir wissen das nicht genau. Und dann hat es geheißen, ja, dann kommen sie auf gar keinen Fall in Frage. Dann wollte ich dann wissen, wieso. Ja, Leute, die nicht ganz normal sind, haben nicht eine wahnsinnig gute Chance, um ein Kind zu adoptieren. Und dann habe ich schon das erste Mal ein bisschen leer geschluckt. Aha, nicht ganz normal. Mhm. Okay, interessante Formulierung. Und dann ist aber noch der Hammer gekommen, dann hat es dann noch geheißen, sie hätte jetzt allerdings noch eine Idee. Und dann so, wissen Sie, allenfalls ein behindertes Kind könnten Sie adoptieren, weil für die finden wir immer zu wenig Platz.
Ja, super.
Und das hat mir dann wirklich den Nucki rausgehauen. Und dann habe ich dieser Dame müssen sagen, schauen Sie, wenn ich ein Kind habe, will und es wird, könnte behindert werden, dann kann ich das selber machen, weil wenn es eine Behinderung hätte, wüsste ich dann gerade genau, in welche Richtung dass die Behinderung geht. Und wir haben uns dann einfach entschieden, wir sind in einer guten Wohnlage, jetzt wäre die Situation gut von uns beiden. Wir sind nicht mehr ganz frisch zusammen. Wir wissen, ein bisschen, wie der eine tickt und der andere. Wenn es ein Kind gibt, dann ist es gut, dann sollen die Kinder zu uns kommen. Und wenn es kein Kind gibt, dann soll es neben den gestressten Vätern noch zufriedene Onkel und Tanten haben. Und es hat dann tatsächlich eine Tochter gegeben und die ist 1999 auf die Welt gekommen. Und sie hat meine Augen geerbt.
Haben Sie das gerade ab Geburt gewusst?
Ja, das hat man ziemlich bald gesehen. Also sie hat zuerst lang ihre Augen nicht aufmachen wollen. Und ich habe das im Nachhinein, finde ich das einfach stark. Vielleicht hat sie es gespürt, hat gefunden, hey, ich bin jetzt zuerst mal da. Und jetzt, weil also, ja, was hat sie für Augen?
Was hat sie drauf, ja.
Nur gewartet. Und sie hat einfach ihre Augen nicht aufmachen. Und im Nachhinein muss ich sagen, super, du hast das Gold richtig gemacht. Sie hat dann ihre Augen aufgetan, man hat gesehen, dass sie auch die missbildeten Augen von mir hat. Und nach jetzt dieser Zeit, die ja doch 30 Jahre dann her ist, hat das Kind jetzt auch einen Namen. Also ich meine, die Augenkrankheit.
Das Kind auch.
Das Kind natürlich auch, ja. Aber auch meine Augenkrankheit, wo man lange nicht gewusst hat, was es ist, das hat einen Namen. Und sie ist aufgewachsen mit dem und wir haben sie genau gleich probiert zu erziehen, wie das meine Eltern gemacht haben, in dem Sinn, dass sie einfach unsere Tochter ist, die jetzt die Augen hat, aber nicht die blinde Tochter, sondern Noemi, die jetzt nicht gut sieht. Sie hat das Glück, dass sie ein bisschen mehr sieht als ich. Und ja, wir haben uns einfach probiert, uns das Beste zu geben. Und ich denke, was sicherlich ein Vorteil war, ist, dass sie einen Vater hat, der nicht gut sieht, der gewisse gewisses Verständnis gehabt hat.
Ja, sie haben sich gut können einfühlen.
Aber eben auch gefunden hat, hey, und du machst das und du kannst das und das funktioniert im Fall auch. Mhm.
Sie haben sich auch nicht verbäbelt.
Nein. Aber sie hat sich selber auch nicht verbäbeln lassen.
Wo sie es ganz am Anfang, wo sie es erfahren haben, dass ihre Tochter ihre Augen geerbt hat, würden sie sagen, es hat ihnen geholfen, dass sie es selber gekannt haben und ja gewusst haben, ich habe auch ein glückliches Leben trotz allem? Oder würden sie sagen, gerade darum hat sie es umso mehr mögen, wie sie sich eben haben können reinfühlen, was es bedeutet?
Yes, ganz am Anfang. Also wirklich, als ich es gewusst habe, wenn ich hier gerade eine Zigarette gehabt hätte, ich habe eine Zeit lang ab und zu geraucht, wäre ich im Garten raus und hätte eine Zigarette rauchen müssen. Ja. Und zwar einfach, ich habe genau gewusst, was jetzt passiert. Mhm. Und ich habe gewissermaßen auch Angst gehabt vor Situationen, die bei mir dann abgelaufen sind. Und, aber ich würde es nie bereuen. Also, weil sie ist ein glücklicher Mensch. Aber so die Situationen, die wir erlebt haben dann mit ihr, sie in Felten ist ein Dorfete gsi und sie hat dort sich eingebracht und nachher ist eine Dame gekommen von der Kirche und hat dann gesagt, ob sie dürft für unsere Tochter beten, dass sie besser sieht. Und das hat uns als Eltern so mögen, weil Noemi hat einfach dort mitgespielt und gemacht und da und sie ist überhaupt nicht um ihre Augen gegangen. Und wir sind zuerst einfach relativ frustriert weggelaufen, haben noch einen Rechtsumkehr gemacht, haben die Dame nochmal angesprochen und haben gesagt, sie dürfen gerne für unsere Tochter beten. Aber dann beten sie doch bitte für sie nicht, dass ihre Augen besser werden, sondern dass sie ein glückliches und erfülltes Leben dürfen haben. Ja. Dann ist das für uns okay. Aber genau so derige Situationen, die haben mir natürlich dann einfach sehr stark Mühe gemacht, weil ich gewusst habe, bei mir ist das auch manchmal so passiert. Mhm.
Sie selber haben ja nachdem noch weiterhin auch schwierige Sachen erlebt. Sie sind 2010 komplett blind geworden. Mhm. Und 2015 haben sie einen Unfall gehabt, sind sie angefahren worden von einem LKW, glaube
ich. Jawohl.
Und das hat ihnen einen Tinnitus beschert.
Richtig. Das hat dann noch dazu geführt, dass ich in meinem ersten Beruf, den ich hatte, Klavierstimmer, Klavierbauer, nicht mehr arbeiten konnte. Weil das war ein rückwärts fahrender Lastwagen, wo der Beifahrer eigentlich jetzt auf die Strasse schauen und der hat nicht auf die Strasse geschaut, sondern aufs Handy. Hm. Und dann ist das passiert. Warum ich das weiss, ist, weil nebendran Gott sei Dank ein Velofahrer hinten dran gekommen ist und das gesehen hat und dann den Lastwagen gebremst hat, weil der Lastwagen gar nicht hätte anhalten wollen. Und das hat zur Folge vom, die Folge ist davon ein Tinnitus gewesen. Ja.
Das stelle ich mir jetzt schon furchtbar vor, wenn man hat das Augenlicht verloren und jetzt geht es einem auch noch an die Ohren, wo ja ihre wichtigste Sinn, nehme ich jetzt einmal an, ist.
Ja, also es ist eine Situation, die ich niemandem wünsche und es ist eine Situation, wo man wirklich ins Hadern kommt und wo man wirklich sich auch überlegt, was brauche ich jetzt alles noch? Geht es eigentlich noch, also, wo man in Selbstmitleid versinkt, das Gefühl hat, hey, also jetzt lange es dann, wo man sich Gedanken macht, den Hinterausgang zu nehmen, wo man es schwer hat, sich rauszuziehen und wo es eigentlich, also für mich ist es nur mit professioneller Hilfe gegangen. Also ich hätte es, glaube ich, alleine nicht geschafft.
Ich möchte gerne nochmal bei dem Punkt bleiben und ich würde auch gerne nochmal von Ihnen hören, wie fest dass Sie auf Gott verrückt gewesen sind in dem Moment. Sich gefragt haben, warum lässt du jetzt das auch noch zu? Wir reden gerade im letzten Teil von unserer Sendung da noch drüber.
Symphony all around. clouds are growing now, the moon is blacking out, it's blacking out. So I've been keeping my mind wide open, I've been keeping my mind wide.
Das ist das Porträt auf Live Channel. Das Gast ist heute der Stefan Hofmann. Stefan Hofmann, Sie sind blind und haben vor ein paar Jahren einen schweren Unfall gehabt. Sie sind angefahren worden von einem Lastwagen und wegen dem haben Sie einen Tinnitus bekommen und haben dann Ihren Beruf müssen aufgeben. Sie sind Klavierstimmer gewesen, etwas, was sehr fest über die Ohren ist, und sowieso sind ja die Ohren für Sie ganz wichtig, weil Sie ja nicht sehen. Sie haben vorhin gesagt, dass das für Sie wahnsinnig schwierig war, dass Sie auch, Sie haben so formuliert, Sie hätten dann auch mal überlegt, den Hinterausgang zu nehmen. Also ich interpretiere das als sich das Leben zu nehmen.
Ja, das ist so, ja.
Wie fest haben Sie Gott Vorwürfe gemacht in dieser Situation?
Ich bin eigentlich gar, also wirklich Vorwürfe. Ich kann nicht sagen, dass ich aktiv beschimpfen habe. Ich habe einfach das Gefühl, ich stehe allein. Ich stehe einfach allein und ich habe gar keine Kraft mehr gehabt zum Schimpfen.
Mhm.
Also, es ist einfach wie, einfach, das ist noch schwierig, das zu erklären. Es ist einfach ein Loch da gewesen. Ich hatte das Gefühl, es ist einfach nur schlimm. Es ist einfach nur schlimm. Und ich konnte nicht mehr können irgendwie objektiv denken.
Sie haben dann professionelle Hilfe in Anspruch genommen, haben Sie gesagt. Wie stehen Sie denn jetzt heute zu dem, was Ihnen passiert ist? Können Sie das heute irgendwo, ich sage jetzt mal, einordnen?
Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich muss sagen, ja, aber das ist wohlgemerkt jetzt einfach eine These, die ich jetzt da in den Raum stelle. Also es hätte nicht müssen sein, und ich will ganz von Anfang an sagen, mir wäre es nach wie vor noch lieber, ich hätte keinen Tinnitus.
Ja.
Aber um es mal so formulieren, ich hatte natürlich den Pianoservice und ich hatte Tools for the Blind, also meine EDV-Firma. Mhm. Und ich habe beides miteinander gemacht. Und mal ein bisschen da und mal ein bisschen dort und mal ein bisschen da. Und wenn es dort nicht gegangen ist, dann habe ich wieder dort ein bisschen mehr gemacht. Also ich bin immer hin und her gehüpft. Und ich hatte gewisse Sachen, gewisse Ärger mit verschiedenen Institutionen. Und ich glaube, es hat einfach irgendwann mal einen Punkt gebraucht, wo es geheißen hat, ich mag es nicht mehr hören. Und da haben meine Ohren halt einfach gesagt, stopp, fertig, jetzt mag ich es nicht mehr hören, und haben mir einen Signalton ausgesendet. Hm. Und ich habe mich dann wie auch mal ein bisschen müssen entscheiden, in welche Richtung soll es gehen. Und im Nachhinein muss ich sagen, es ist glaube, gut, dass es jetzt in die Richtung gegangen ist. Ich werde niemals sagen, es ist gut, dass ich den Tinnitus kann. Und ich werde niemals sagen, die Jahre seien wahnsinnig toll gewesen. Aber sie haben mich weitergebracht. Sie haben mein Denken weitergebracht. Es hat zur Folge gehabt, dass ich über mich, wohin will ich, wohin gehe ich, wo stehe ich jetzt, wo will ich hin, ich habe nicht einfach nur funktioniert und gemacht und das, sondern ich musste mal stoppen und mal innehalten und überlegen, da stehst du jetzt und die Möglichkeit hast und wohin willst.
Jetzt haben Sie sich ganz fokussiert auf Ihre Firma, auf Tools for the Blind. Mit dieser Firma tun Sie ja elektronische Hilfsmittel anbieten für Sehbehinderte oder blinde Menschen.
Ja.
Gibt es denn da viele Sachen, die man da anbieten kann?
Ja, es gibt, also ich könnte jetzt sagen, vom elektronischen, also vom sprechenden Fiebermesser, querbeet, über den fixfertigen Arbeitsplatz, kann man fast alles haben. Also wir haben jetzt neu entsprechende Mikrowellenherd. Also es gibt ziemlich viele Hilfsmittel, die man kann einsetzen kann, wenn man nicht mehr gut sieht, wenn man irgendeine Beeinträchtigung hat mit dem Sehen. Da gibt's viel.
Also die moderne Elektronik macht wirklich sehbehinderten Menschen das Leben leichter, kann man sagen.
Das ist so. Und ich denke einfach, es gibt natürlich auch andere Firmen, die in der Schweiz die das machen. Aber ich habe mir einfach gesagt, wenn ich so etwas machen will, dann muss ich etwas Besonderes sein. Und die Besonderheit von uns ist nicht, dass wir die Vielfalt von Hilfsmitteln haben, das könnte man noch jemand anders nicht posten, sondern die Besonderheit ist, dass Selbstbetroffene an Selbstbetroffene die Hilfsmittel erklären. Weil das ist bis jetzt in der Schweiz einzigartig. Das gibt es nicht. Und meine Überlegung war einfach, wenn ich auf so etwas gehe, dann muss ich nicht etwas machen, was es schon gibt. Dann muss ich etwas machen, was noch nicht da ist. Und gerade im heutigen elektronischen Zeitalter, wo sehr viele Arbeitsplätze für Leute mit einer Beeinträchtigung verschwinden, ist es wichtig, dass man Perspektiven gibt. Mhm. Und ich meine, jetzt der Telefonist, der einen Blinden hat können machen, das wird durch den Computer ersetzt, den Korbflechter holen wir von China. Und das Klavier brauchen wir eigentlich auch nicht mehr so der Stimme, für das haben wir das Digitalpiano. Ja, wohin wollen die Leute alle, die jetzt zum Beispiel nicht einen Maturitätsabschluss haben? Wohin sollen die, die nicht studieren können? Ich meine, auch unter Sehbehinderten, unter Blinden gibt es Leute, denen das nicht liegt. Und dann habe ich für mich einfach sagen, es ist nicht in Ordnung, dass dann die Hilfsmittel, die für die Leute verkauft und vertrieben werden, von diesen Leuten vertrieben werden, die es als Job machen, als eigentlich, sie sehen zwar gut und sie machen es von 8 bis 12 und von 2 bis 5, das wären ja genau die Leute, wo das machen können, die dann auch aus dem schöpfen können, die sagen können, zum Glück bin ich, also in Anführungs- und Schlusszeichen, aber zum Glück bin ich blind oder sehbeeinträchtigt, weil ich weiss genau, von was ich schwätze.
Das ist eine Win-Win-Situation, oder? Ja. Sie tun einerseits tun sie Arbeitsstellen schaffen und gleichzeitig ist es für die Leute, die beraten werden, ist es ja auch ein Mehrwert, weil
das
die Beratung besser ist.
Ja, das ist ein absoluter, also klar. Meiner Meinung nach, ein absoluter Mehrwert, ja.
Stefan Hofmann, ich danke Ihnen viel mal, dass Sie da gewesen sind und erzählt haben über Ihr Leben und auch über Ihre Firma, wo Sie jetzt so viel Zeit reinvestieren können. Die Firma Tools for the Blind, die ist in Winterthur und alle Angaben dazu, es gibt eine Internetseite, die findet man auf unserem Medienportal auf livechannel.ch. Dort verlinken wir drauf und man kann Telefonnummern und Kontaktangaben und alles dort sich nachschauen. Man kann die Sendung auch nochmal nachhören auf livechannel.ch oder oben abladen als MP3 oder Podcast. So viel für heute vom Portrait auf Livechannel. Am Mikrofon verabschiedet sich Michelle Buss. Auf Wiederhören miteinander. Auf
Wiedersehen.
Portrait. Livechannel begleitet euch. Auch dank eurer Spende. Damit noch viele Antworten auf ihre Sinn- und Lebensfragen bekommen. livechannel.ch/spenden. Vielen Dank.